So, jetzt wurde ich quasi im Nachhinein noch gerechtfertigt, also doch April, in gewisser Weise zumindest. Aber die Kurznachrichten sind von heute, vom 1. August 1988. Und das erste, wie angekündigt, geht um das Urteil gegen drei von den 15 von der Todesstrafe bedrohten Chilenen. Die Leute unter euch, die die Taz lesen und die am Samstag auch gelesen haben, werden darin auch gefunden haben, dass es Gerüchte gäbe, dass bereits drei Todesurteile in Chile ausgesprochen seien. Und zwar Gerüchte über den parlamentarischen Pressedienst der SPD, PPP. Nach Aussagen dieses Pressedienstes seien eben drei dieser 15 Chilenen, gegen die bereits eine Todesstrafe ausgesprochen worden. Allerdings laut Taz in chilenischen sonstigen Kreisen sei davon nichts bekannt. Wir haben deshalb heute selber beim PPP nachgefragt und die stellen das so dar, dass die Taz zum einen eben etwas übertrieben hätte, dass sie nie davon geredet hätten, dass die Aussprache von Todesurteilen sicher ist, sondern lediglich sicher sei, dass bereits Urteile gefällt wären. Um das endgültig aufzuklären, haben wir hier über diese modernen Technologien uns diese Presseerklärung kommen lassen und bieten die euch jetzt hier ganz aktuell mal an, damit ihr wisst, was da wirklich drin steht, weil der PPP steht auch heute noch voll zu dem Inhalt dieser Presseerklärung, die allerdings vom Freitag ist. Im Gegensatz zur Darstellung des Bundeskanzleramts hat das Militärberufungsgericht in Santiago de Chile die Urteile gegen drei chilenische Todeskandidaten bereits gefällt, zögert jedoch mit der Verkündigung, und zwar aus Opportunitätserwägungen. Nach PPP-Informationen aus Kreisen der chilenischen Opposition hat der Präsident des Cortes Marcial, die Zweitinstanz des Berufungsgerichtes, Enrique Paillas, bereits in der ersten Juliwoche öffentlich erklärt, dass sich die fünf Richter auf ein Urteil geeinigt hätten. Seine wörtliche Formulierung, se había acordan un fallo, man hat sich auf ein Urteil geeinigt, so hat seine Formulierung gelautet. Gewöhnlich wird zwar bis zur Veröffentlichung eines Urteils 7 Tage gewartet, das Gericht ist aber in diesem Zeitrahmen in keiner Form gebunden, sondern kann nach Belieben verfahren. Die chilenische Opposition geht deshalb davon aus, dass mit der Urteilsverkündigung so lange gewartet wird, bis der chilenische Militärjunta die politische Lage opportun erscheint. Dies könne, so die Befürchtung der Regimegegner, dann erfolgen, wenn die internationalen Proteste und die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit nachließe. Bei den drei handelt es sich um Jorge Palma Donoso, Carlos Araneda Miranda und Hugo Marchand Moya. Und wie gesagt, der PPP hält es aufrecht, dass diese Meldung auf jeden Fall stimmt, dass diese Informationen sicher seien. Kommen wir zu was ganz anderem. Als zweite Meldung gehen wir nach Kassel. Dort wollte sich die FAP, die Freiheitliche Arbeiterpartei, treffen und wurde allerdings aufs Land verdrängt, jedenfalls von Antifaschistischen aus Kassel verschoben. Ein Treffen des FAP Gauss Hessen, wie sie sich selber nennen, das für Samstag in Kassel geplant war, konnte dort zumindest von Antifaschisten verhindert werden. Im Vorfeld des Treffens hatte die Polizei schon auf ihre Art für Frieden gesorgt, indem sie ein besetztes Haus in Kassel räumen ließ, in dem sich auch Antifaschisten und Antifaschistinnen zur Vorbereitung von Gegenaktionen getroffen hatten. Nachdem von dieser Seite keine Ausschreitungen mehr zu befürchten waren, gedachten sich die Neonazis in aller Seelenruhe am Samstagnachmittag am Hauptbahnhof zu treffen, um bei einem anschließenden Kameradschaftstreffen mit den Faschisten Michael Kühn und Thomas Brehl die Teilnahme an den hessischen Kommunalwahlen zu erörtern. Rund 300 Gegner und Gegnerinnen des Treffens, darunter auch die Bewohner und Bewohnerinnen des geräumten Hauses, ebenso wie Mitglieder der VVN, also der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, ließen es den FAP-Mitgliedern aber geraten sein, gar nicht groß aus ihren Autos in Kassel auszusteigen. Nach dem Bericht einer Augenzeugin am Telefon heute bei uns, hätten sie sich rasch aufs Land in den Eschweger Raum abgesetzt. Ob sie dort dann ihre Vorbereitung der Kommunalwahlen ungestört aufnehmen konnten, ist nicht bekannt. Eine ganz andere Geschichte sind die Auswirkungen der Dünnsäureverklappung in der Nordsee. Nachgewiesen ist jetzt, die Kronos Titan schädigt signifikant. Während sich die Neue Stadtzeitung kleinlich über die Wasserqualität im Flückinger See mokiert und das Gesundheitsamt bei seiner letzten Wasserproben diesen Sündenpfuhl der Einfachheit halber großzügig übergangen hat, ist die Nordseeverseuchung ein weiteres Mal wissenschaftlich, also signifikant wissenschaftlich, nachgewiesen. Durch einen Vergleich des 30 Kilometer nordwestlich von Helgoland liegenden Verklappungsgebiet der inzwischen bundesweit bekannt gewordenen Kronos Titan mit einem Nichtverklappungsgebiet in der Umgebung fanden Wissenschaftler des Wattenmeer-Instituts erschreckend eindeutige Zahlen. Kleine Krebse, Polypen und Moostierkolonien sind im Verklappungsareal dreimal seltener als in der Umgebung, kleine, bodennah lebende Fische sogar neunmal seltener. Bisherige Untersuchungen, die als Zeitreihenstudien durch natürliche Schwankungen ständig um ihren methodischen Effekt gebracht wurden, konnten den jährlichen 200.000 Tonnen Kronos-Dünnsäure keine schädigende Wirkung nachweisen. Deswegen warfen die Herren Reise und Sturm jetzt einfach ihre Netze aus und verglichen die Inhalte zwischen Verklappungsgebiet und Umgebung. Dabei ergaben sich durchschnittlich 18,2 Arten im Vergleichsgebiet, bei dem Verklappungsgebiet der Kronos-Titan aber nur 11,7, also 36% kleiner Meerestierarten weniger. Schon seit 1969 verklappt laut Greenpeace die Kronos-Titan 600 Tonnen Titan, 8600 Tonnen Eisen und unter anderem auch 5,6 Kilo hochgiftiges Cadmium jährlich. Dass die schädigenden Wirkungen jetzt überhaupt nachgewiesen werden konnten, ist dennoch ein methodischer Glücksfall. Das extrem ruhige Juliwetter, dem ist es zu verdanken. Das Verklappungsgebiet sei, so Reise, nämlich extra so gewählt, dass aufgrund der Tiefe und der Wasserströmung die Schadstoffe schnell verteilt werden und normalerweise dadurch vollkommen unnachweisbar bleiben. Kommen wir wieder zu einer ganz anderen Meldung. Gehen wir in die Schweiz, die heute auch Nationalfeiertag feiert, die Viking-Jugend am Rütli, die WOTS in aller Munde. Wenn heute zum 897. Mal die Grundlegung der Schweizer Nation gefeiert wird und die ganze Schweiz gen Rütli schaut, wo seinerzeit der Heilige Bund geschlossen wurde, wird mancher Blick auch auf das nur 4 Kilometer entfernte Selisberg fallen. Selisberg ist nämlich ein Touristenort und betrachtet alle Ankommenden laut Gemeindepräsident Aschwanden als Gäste. So auch den Landesleiter der Schweizer Wikingerjugend Roger Wüdrich, als er für 300 Stutz den Überschwandener Lagerplatz vom 9. Juli bis zum 6. August dieses Jahres mietete. Was sich damals aber als eine Gruppe lustiger Schweizer Pfadfinder vorstellte, entpuppte sich jetzt schnell als eine überwiegend deutsche Gruppe mit sehr deutschen Gepflogenheiten. Altgermanische Odalruhen als Wegweiser, bewaffnete Wachen, Schilder, die das Betreten verbieten und vor allem immer wieder Deutschland, Deutschland über alles Gekröle. Als ein Redakteur der linken Schweizer Wochenzeitung WOTS sich vorletzten Samstag dem Lager näherte, nahm er schon von außerhalb das Knallen von Schüssen wahr. Als er versuchte, mit einem Bauernjungen aus der Gegend einen näheren Blick auf das Lager zu werfen, gerade schon die 50 Wikinger, Männer wie Frauen, teilweise sogar mit Kindern, sehen konnte, ertönte plötzlich der Warnruf Pressealarm. Und wenig später waren sie umzingelt, wurden mit Fadenmessern und Dolchen bedroht und konnten nur durch massives Zureden des einheimischen Bauernjungen das öffentliche Gemeindegebiet, auf dem sie sich immer noch befunden, überhaupt verlassen. Nicht allerdings, ohne dass dem Fotografen die Kamera heruntergeschlagen wurde und sie nach Ausspitz gewünscht wurden oder ihnen nachgerufen wurde, 5 Stiche und der Knopf hält, was immer das zu bedeuten hat. Bis die WOTS-Mitarbeiter in Selingsberg aufgekreuzt waren, hatte man sich zwar über das forsche Auftreten der Wikinger gewundert, dagegen getan hatte man allerdings nichts. Nachdem die WOTS letzten Freitag ihren Artikel veröffentlichte, war sie plötzlich in aller Munde. Die gesamte Schweizer Presse berichtete über die Nazis aus Deutschland, die Schweizer Bundesanwaltschaft prüfte zukünftige Einreiseverbote, die Polizei durchsuchte das Camp und Selixberger Behörden veranlassten die Neonazis zu gehen. Die Wikinger konnten zwar noch öffentlich erklären, sie würden ihr Lager eine Woche früher abbrechen, nur mangels Anmeldung, aber die Schweizer konnten in aller Ruhe und unter sich ihren nationalen Feiertag begehen. Ob damit grundsätzlich gegen Neonazis in der Schweiz etwas getan ist, bleibt fraglich. Die Schweizer Wikingerjugend verkündet jedenfalls großmäulig in ihrem Organ Nordwind, die Zeit ist gekommen, um aus der Versenkung ans Licht zu treten und in den Angriff gegen alles Dekadente, Laue und Falsche überzugehen. Und dafür sind die Schweizer Neonazis eben nicht auf ihre Verbindung mit Deutschland allein angewiesen, sondern finden auch bei einheimischen Altnazis bis hin zu Vertretern von nationalen Aktionen gegen Ausländer in der Schweiz massiv Unterstützung. Und da liegt auch jetzt etwas des Unbehagen der WOTS, die mit ihrem Bericht auf so scheinbar viel Interesse in der Schweiz gestoßen ist. Dass der Blick bezüglich Faschismus und Rassismus jetzt auf ein Zeltlager eingeengt wird und Alltäglicheres wie Altnazis in der Armee, die stark nationalen Aktionen und die gesamten Ausländerausschaffungspolitik gar nicht mehr in diesen Zusammenhang gebracht wird.
Wie da reagiert wird in der Schweiz, wenn man von Neonazis spricht? Und heute zum Beispiel ist der 3. August, ist ein Nationalfeiertag in der Schweiz. Und wenn man da die letzten 50 Jahre, vor 50 Jahren waren eben auch narzisstische Tendenzen in der Schweiz vorhanden, und zwar massiv. Und darüber berichten die Medien nicht so gerne. Mhm. Aber wenn da ein paar Jugendliche, ich will das nicht beschönigen, aber wenn das ein paar Jugendliche irgendwie etwas Alten nachleben, dann springen die Schweizer schon drauf. Aber dass da selbst in unserem Offizierskorps und überall noch Leute stecken, die ganz klare Nazi-Gedanken haben, das ist dann nicht so interessant. Und das wird dann, wenn wir das schreiben in der Bots, das wird dann überhaupt nicht in diesem Maße aufgenommen, wie diese Geschichte jetzt.
Chaotisch. This is a story about the